Hallo, verehrte Menschen, herzlich willkommen zum Altstadtkino und Kompendium des Unbehagens mit einem Nippon Connection Rückblick. Ich war ja nicht da, aber Daniel war da. Hallo, Daniel.
Hallo. Genau. Ja, ich war dieses Jahr da, Nippon Connection vom 6. bis 11. Juni 2023. Jetzt die erste Nippon Connection ohne Corona-Einschränkungen. Genau. Ja. Und ja, ich muss sagen, ich war jetzt nicht die ganzen Tage da. Ich war nur von Donnerstag bis Sonntag da, aber wollte jetzt eben mal so einen kleinen Überblick verschaffen, wie es dieses Jahr so war. So eine allgemeine so ein allgemeines Festival-Review, kann man sagen, auch wenn ich jetzt nur die Hälfte der Zeit da war. Aber das, glaube ich, das passt ganz gut als Eindruck. Vor allem war ich auch an den Tagen da, an den Feiertag war, also Donnerstag, der an mein erster Tag, an dem ich da war. Das war ja ein Feiertag und da ging es ziemlich zu.
Weil jetzt, vor allem können wir jetzt auch nicht einfach das ganze Jahr keine Nippon Connection-Folge haben.
Ja, genau. Geht ja nicht. Genau. Also ich werde jetzt auch hauptsächlich über das Festival an sich sprechen, über die Filme, ja, kann ich kurz anschneiden, aber keine Ahnung, die vielleicht bespricht man die ja mal, ja,
wir können ja mal kurz durchgehen, was du gesehen hast, genau, und was davon gut war oder nicht gut war.
Genau. Aber so in dem Stil hätte ich es gehalten, ja.
Ja, gut, genau. Dann leg los.
Ja, also der erste Tag war ziemlich heiß, wie immer. Man sagt ja, Nippon Connection hat immer ein Bombenwetter. Also leider ist es auch so, dass da viele Aussteller, obwohl es sehr viele Aussteller gab dieses Jahr, von der Nippon Connection ferngeblieben sind, weil sie sagen, irgendwie versinkt immer die Nippon Connection in der Mordshitze. Und dieser Monsun-Turm, der ist auch jetzt nicht so super klimatisiert. Also ich hatte nämlich ein paar Tage zuvor mit Ginza Berlin heißen die. Das ist ein Aussteller, der war 2017 da und hat da hier seinen Shochu und japanischen Whisky verkauft. Mit denen hatte ich telefoniert, ob die da sind, weil ich mir hier so ein Limettenlikör von denen, so Kabosu heißt der, holen wollte. Und die meinten so, nee, die bleiben jetzt dieses Jahr mal fern, weil das ist, also der Mosun-Turm hat jetzt nicht die beste Temperatur für die ganzen Spirituosen.
Ja, leider. Schade.
Genau, genau.
Ja. Kein Schnaps für dich.
Kein Schnaps für mich, habe ich mir halt dann online bestellt, mein Gott. Aber ja, ansonsten war es wieder extrem gut besucht. Vor allem dadurch, dass jetzt das erste Jahr auf der Nippon Connection war, wo eben keine Maskenpflicht im Kino notwendig war. Letztes Jahr war es ja noch so, da hat man es aus Vorsicht gemacht, obwohl es vielerorts schon nicht mehr ja gebraucht wurde. Aber man ist dann doch eben eine Nummer sicherer gegangen, was ja prinzipiell gut ist, und hat gesagt, Maskenpflicht machen wir trotzdem noch, und das, glaube ich, war dann aber vielen jahrelangen Festivalgängern dann doch irgendwie noch ein bisschen zu riskant, weil da war zwar das Gröbste schon vorbei, aber so ein Restrisiko und Restzweifel ist da immer noch da, was ich verstehen kann. War natürlich dieses Jahr jetzt trotzdem angenehmer ohne Maske, auch bei der Hitze. Ich hatte noch die Maske vom Thomas im Rucksack, die er mir letztes Jahr geschenkt hat, weil als Brillenträger für im Kino wird's schwierig mit diesen normalen FFP2-Masken, da hast du immer eine beschlagene Brille, und der Thomas hatte dann hier vom Schöner Denken Podcast, der hatte hier tolle Einhornmasken mit so bunten Einhörnern drauf, die so geschnitten sind, dass die dass man da besser, also dass die besser nach oben hin schließen, dass du hier nicht die ganze Zeit den Dunst an die Brillengläser klatscht.
Ich verstehe ja bis heute das Problem nicht.
Inwiefern?
So mit Maske und Brille, wenn ich das ordentlich sortiere, dann habe ich da überhaupt kein Problem.
Nee, also leider kommt da doch immer wieder was durch. Also diesen Bügel, den kann ich nie so angleichen, dass da nicht irgendein Leck entsteht.
Nee, das Ding ist mehr, ich schieb die Maske ordentlich hoch und setz dann die Brille quasi vor den Bügel, dass hinten zwischen Brille und Maske vielleicht so ein halber Zentimeter Platz ist, und da beschlägt nix.
Ah, so meinst du. So meinst du, ja.
Ja, wenn du das einfach ordentlich sortierst, dann, also zumindest hatte ich da nie Probleme. Ich habe keine Ahnung, warum sich da alle beschweren, aber interessiert ja heutzutage eh keinen mehr.
Ja, genau. Genau.
Ja. Bis zum nächsten Mal Corona.
Ja. Genau. Auf jeden Fall, ja. Um zurückzukommen zum Festival. Also ich hatte ja überlegt, nehme ich an dem Suntory Whisky Tasting teil. Das war in so einem separaten Hotel dieses Jahr, weil die ja, glaube ich, irgendwie, ich muss mal eben nachschauen. Ich glaube, das war zum wie vielten Jubiläum? 100-jährigen? Genau. Tasting Workshop 100 Jahre Suntory Whisky. Und das war geil. Eben, hätte irgendwas um die 40 Euro oder was gekostet. Und war aber leider dann schon ausverkauft und ja, hat mir dann nur noch die Option gelassen, was ich sowieso alternativ machen wollte, Drive My Car zu schauen, und zwar endlich mal im Kino. Musste mich korrigieren, 30 Euro kostet, hat der Tasting Workshop gekostet, also völlig okay.
Für guten Whisky,
genau,
ist das fein.
Für einen guten Whisky, und du weißt eben danach, was dir schmeckt. Hätte ich mal gern machen wollen, weil ich sowieso mal die japanische Whisky-Sammlung ausweiten wollte, aber sollte dann halt nicht sein. Es war so, ich hatte mir im Vorfeld den Podcast angehört, den Thomas vom Schöner Denken Podcast, unser lieber Thomas Laufersweiler, zusammen mit dem Veranstalter, also mit dem, ich vergesse immer seinen Namen, also einer der Repräsentanten von der Nippon Connection, aufgenommen hat, und der meinte schon, man muss zügig die Online-Karten reservieren, um sich ein Ticket sichern zu können, weil es gibt eben einen Vorverkauf, und wenn der durch ist, dann kannst du auch vor Ort dir keine Tickets mehr sichern, weil dann der Film einfach ausverkauft ist. Und dieses Jahr ist eben das Festival so überrannt worden, dass teilweise Filme, die erst am letzten Tag liefen, schon komplett ausverkauft waren. Also es als ich das dann gehört hatte und mal nachgeschaut habe auf der Webseite, was überhaupt noch an Vorstellungen verfügbar war, die ich mir auf meinen persönlichen Timetable geschrieben hatte. Also ich habe schon geplant, wann ich was schauen möchte. Und die waren alle ausverkauft fast. Und ich dachte mir so, okay, das rentiert sich ja, glaube ich, für mich gar nicht mehr hinzufahren, so wirklich. Und habe dann nochmal angerufen. Und dann hieß es für die Presse, da ich ja dieses Jahr auch wieder eine Akkreditierung hatte, es gibt's extra ein extra Ticket-Kontingent. Und da hatte ich zum Glück dann wirklich die Möglichkeit, noch alle Filme schauen zu können, die ich wollte. Also du musst dann eben halt mit dem Presseausweis, musst du eben dann halt einen Tag immer vorher hingehen. Du kannst es dann immer nur am Tag vorher machen und schauen, was noch da ist am Kontingent und was nicht. Und da hat alles gerade so funktioniert. Aber dieses Jahr war es eben so gut besucht, dass sowohl die Pressevorstellungen als auch die regulären halt teilweise echt weit im Vorfeld schon ausverkauft waren, was echt ein bisschen schade war. Umso besser natürlich für das Team von der Nippon Connection, weil die meinten schon, das ist dieses Jahr echt super gelaufen. Also die haben richtig viel Umsatz gemacht und auch die Küche war gut besucht. Und es war halt leider ein bisschen der Nachteil, wenn du einen strikten Timetable hattest, zu sagen, ich will von einem Film zum nächsten und irgendwann zwischendrin auch noch mal was essen, damit du nicht umkippst.
Keine Chance.
An den gängigen Ständen, also wie diese Ramenküche, die sie da hatten, da stehst du halt dann einfach Minimum eine Dreiviertelstunde. Also wenn es gut läuft. Und ich kann sagen, ich war zum Beispiel einen Tag drauf, bin ich an dem Eisstand angestanden. Da musste ich einen ganzen Film tatsächlich dafür sausen lassen, weil die hatten dieses Jahr so einen Shaved-Eis-Stand, wo die Shaved-Eis verkauft haben. Und ich wollte es endlich mal probieren, weil ich schon so viel Gutes drüber gehört habe. Und es war phänomenal lecker, also wirklich super. Aber vielleicht macht es auch der Effekt, weil ich davor eine Stunde lang in der Sonne stand, bis ich dann endlich an der Reihe war, weil du musst da erst ein Ticket ziehen und dann haben die da auch nur zwei Maschinen, die da die ganze Zeit rödeln, und bis die dann durch sind mit so einem Eis, bis sie diese ganzen Schichten aufgetürmt haben, pro Bestellung wartest du halt ewig und da musst du halt auch schon mal, um eine japanische Leckerei probieren zu können, auf den ganzen Film verzichten.
Ja, ich meine, wenn du jetzt halt ein normaler zahlender Kunde bist, dann hast du ja eh nicht so einen strammen Plan.
So ist es eigentlich. Genau.
Das kann sich ja sonst keiner leisten. Guckst dir keine 5 Filme am Tag an, aber
genau, was es dieses Jahr gab, was mal begrüßenswert war, ich weiß gar nicht, wie das die letzten Jahre war, aber es gibt ja mittlerweile 10er-Karten.
Gab's früher auch schon,
Gab's auch schon, ja.
Ja, ich meine schon, ja.
Mhm. Genau, und da spart man dann ein bisschen damit. Aber ansonsten gibt es halt immer noch keine Flatrate-Tickets für das ganze Festival, was ich eigentlich so von anderen Festivals kenne in so einem Umfang wie der Nippon Connection.
Ja, aber wenn die halt auch so alle ausverkauft sind, dann...
Eben das. Und zweitens mal ist natürlich gut, wenn das Festival halt immer mehr, sag ich mal, Geld zur Verfügung hat, um dann auch wirklich mal Prominenz einladen zu können, Gäste Richtig. Aus Japan einfliegen zu können. Das war ja auch einer der Gründe, warum sie dieses Jahr gesagt haben, sie lassen das Online-Programm komplett frei weg, weil sie eben gesagt haben, wir wollen es nach wie vor für, sie sollen also ein Vor-Ort-Festival einfach bleiben. Und diese Kosten, die entstehen, wenn du dieses Online-Programm online stellen möchtest, die müssen immens sein, weil du da sowas wie eine Lizenz für eine internationale Premiere quasi brauchst oder so. Irgendwie in die Richtung gehend auf jeden Fall.
Ja, du musst halt auf jeden Fall extra zahlen.
Genau, du musst richtig viel zahlen angeblich. Also das ist nicht unerheblich angeblich. Und das möchten sie eben investieren, zu sagen, okay, wir können wie dieses Jahr zum Beispiel Toku Miura, die wir kennen aus Drive My Car, zum Beispiel hier ins Land holen und die eben für ein Q&A einladen und der ein bisschen was bieten, während sie halt hier ist und so weiter.
Ja.
Und genau, die war dieses Jahr Nippon Rising Star Award. Das war jetzt das erste Mal, dass es diesen Rising Star Award wohl gab. Davor gab es ja immer nur den Honor Award, also eher für ein bisschen älterere Schauspieler, die sich über die Jahre halt quasi bewährt haben. Und durch Drive My Car ist eben Toku Miura ein bisschen, ist jetzt zu so einem Rising Star eben geworden in Japan und die wollten sie dieses Jahr auszeichnen mit diesem Award und die hat eben konnte leider nicht bei Drive My Car dabei sein. Es war ja der erste Film, den ich gesehen habe dann. Die hatte leider Probleme mit dem Flug und musste dann einen Tag später erst anreisen. Und hat dafür dann noch ein extra Event am Sonntag gegeben, wo sie dann ein reines Q&A quasi außerplanmäßig gehalten hat. Und genau, es liefen halt einige Filme, wo sie eben mitgespielt hat. Zum Beispiel auch dieser Mountain Woman, den ich am letzten Tag gesehen habe, am Sonntag auf der Nippon Connection. Gibt's auch schon einen Podcast mit Thomas auf Schöner Denken dazu mit mir und zwei anderen Podcastern. Genau.
Ja, der müsste bei mir hier jetzt vor ein paar Tagen angelaufen sein.
Ah, okay. Mhm. Ja, der war sehr, sehr gut.
Ja.
Genau.
Ja, ich bin sehr gespannt, aber da werde ich wahrscheinlich nichts verstehen.
Ach so, weil der in so einem alten Japanisch ist, ja.
Ja, vor allem auch noch so ein fieser Dialekt.
Mhm, okay. Wie man verstehe.
Sagte. Ja, aber egal, ich schaue ihn mir trotzdem an. Der läuft hier in meinem Kino nebenan, von daher.
Ja. Ja, es ist ganz lustig, weil es war eben, der Regisseur war auch vor Ort da und er hat eben ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von dem Film erzählt und welche Tradition der gehalten ist und der versucht halt ein bisschen so eine leicht, nicht übermäßig präsent feministische Perspektive auf so eine Dorfkonstellation zu bieten, wie eben Frauen halt dann immer die Opfer von solchen traditionellen Riten quasi wurden, dass dann, wenn die Ernte einfach schlecht ausgefallen ist, es eben hieß ja, die Frauen werden jetzt einfach als Opfergabe in den Wald geschickt und müssen das Dorf verlassen und es einfach so über den Kopf hinweg entschieden wird und der fühlt sich halt so ein bisschen an wie sowas wie, hier, wir haben ja schon Naked Island besprochen, sowas wie Naked Island oder eben so ein alter Imamura, sowas wie hier Ballad of Narayama. Also, wobei das ist ja ein Remake eigentlich von Imamura, aber so in diesem Stil. Also
egal.
Wo es um diese typischen Dorfriten eben geht. Wo immer irgendjemand in den Berg geschickt wird, meistens. Ja, genau. Und der ist da ziemlich gut darin. Also der ist halt auch super atmosphärisch. Genau.
Aber du hattest ja gerade schon mit dem Rising Star Award für Toku Miura angefangen. Wollen wir noch kurz über die anderen Preise reden, die es gab? Es gab noch den Nippon Cinema Award für Judo.
Ja.
So eine Badehauskomödie, die ich hier leider verpasst habe. Den muss ich unbedingt noch sehen.
Ah, okay.
Dachte ich mir schon im Kino so, oh, das sieht eigentlich ganz niedlich aus. Dann gab's den Nippon Visions Jury Award für Your Lovely Smile von Kawai Lim mit unserem lieben Hirobumi Watanabe.
Ja, ja, ja. Das ist einer der Filme, die ich leider verpasst habe. Das ist ja, der Film, wo er sich ja quasi selber spielt. Und der soll angeblich ziemlich gut sein, ja.
Den habe ich hier auch verpasst, aber sein neuer Film läuft hier demnächst an, dann werde ich mir den anschauen. Der heißt, glaube ich, Techno Brothers.
Ah, okay.
Lobend erwähnt wurde hier noch Sayonara Girls, den habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Dann gab es den Nippon Visions Audience Award für Hoarder on the Border. Mhm. Da weiß ich nicht mal, was es ist.
Das und kann ich den dir erzählen.
Ja. Das ist gut, das machen jetzt kurz noch den Nippon Docs Award für My Anniversaries von Sangwoon Kim oder so. Ja.
Mhm.
Habe ich auch keine Ahnung, was das ist.
Das weiß ich auch nicht, den habe ich nicht gesehen. Genau.
Ach so, jemand wurde fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt, 29 Jahre im Gefängnis und hat dann währenddessen ganz viel geschrieben und ist dann seit 96 auf Bewährung entlassen und kämpft für seinen Freispruch. ja, klingt sehr deprimierend. Aber erzähl mal ganz kurz über die Hoarder. Was ist das?
Ja, Hoarder on the Border ist so ein Dramedy, bisschen auf Comedy gemachter Film über Leute, die einfach messy sind, und das ist so ein bisschen ein episodenartiger Film, wo es darum geht, wir sehen halt am Anfang so einen Konzertpianisten, der seinen Job verliert, weil er irgendwie Probleme mit seiner Hand bekommt. Das wird nur so ganz oberflächlich angedeutet, dass er auf einmal nicht mehr spielen kann, und er kommt dann irgendwie auf die Idee, einen Job anzunehmen für so eine Firma, die eben diese Wohnungen säubert. Und wir sehen halt dann von da an unterschiedliche Wohnungen, die extremst verdreckt sind, und zwar so, dass du wirklich denkst, die müssen da in echte Wohnungen gegangen sein, also dass die das nicht gestaged haben und das aufgebaut haben, sondern dass es tatsächliche Wohnungen sind, die so verdreckt sind. Und wenn sie es wirklich per Hand gebaut haben, dann muss man sagen, waren die da wirklich ordentlich, also gründlich, weil es sieht dermaßen katastrophal teilweise aus. Und das Lustige ist, wir kriegen eben mit, wie mehrere Figuren sich um diesen Konzertpianisten ansammeln, und in Episoden gehen wir immer wieder in Wohnungen, die so verdreckt sind, also die total verdreckt sind, und in der drauffolgenden, also wenn diese Wohnung gereinigt ist, dann fängt die nächste Episode an, und auf einmal siehst du, dass die Wohnung von einer Figur erwähnt wird im Titel als nächstes Kapitel, die wir zuvor schon kennengelernt haben, von dem wir aber nicht dachten, dass die ein Messi wäre.
Ah, okay.
Also wie quasi jemand versucht, so eine Art Alltag oder Gesicht nach außen aufrecht zu erwahren, zu wahren, während halt es im Inneren oder auch in der Wohnung halt aussieht wie Sau. Das war halt eben so tragisch komisch. Natürlich hast du deine ganzen Gross-Out-Momente im Kino gehabt, wenn dann der Hauptcharakter irgendwie so irgendeinen Schub aufmacht oder einen Kühlschrank aufmacht und der wirklich schwarzer Pelz rausfällt. Also das war wirklich teilweise so gut und echt halt gezeigt. Also dieser Gross-Out-Effekt war halt einfach wirklich spürbar im Publikum. Auch die haben sich da teilweise schon scheckig gelacht, aber natürlich muss es natürlich dann irgendwann auch gezeigt werden, dass irgendjemand dann so einen Müllberg hochhebt und dann liegt halt da das tote Haustier drunter. Ne? Das kennt man ja auch.
Ah, ja.
Also das ist auch so ein Klassiker, wo ich mir dachte, das kenne ich zwar von so Berichten, wenn da damals immer bei Domian irgendjemand angerufen hat und von sowas erzählt hat. Aber dass sie das dann wirklich in dem Film auch zeigen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das war dann schon, also da waren schon so ein paar bittere Momente drin, und es werden halt diese einzelnen Schicksale beleuchtet, und es geht halt immer darum, was die dazu veranlasst, in so einen Zustand zu kommen. Also quasi so diese Wohnung als Inneres der Seele, als seelischer Spiegel quasi. Und der war auch richtig gut, ja.
Cool.
Genau.
Klingt gut.
Ja. Dann, was habe ich noch gesehen direkt davor, war einer meiner Favoriten dieses Jahr, Tokyo Überblues.
Mhm. Ach ja.
Genau, über den hatten wir schon mal kurz gesprochen.
Mhm.
Genau, und den, du meintest ja, der lief ja bei euch schon, aber du hast ihn verpasst, ne?
Mhm. Ja, der lief hier auch bei meinem im Kino nebenan, aber hat sich irgendwie nicht gepasst, dass ich den sehe.
Ah, okay.
Ja.
Genau, und das ist quasi ein Dokumentarfilm, der ganz lustig angeteased wurde. Und zwar, also es geht darum, wie alt ist der, Anfang 20, ein recht junger Kerl vom Land, verliert seinen Job dadurch, dass er vor der Corona-Pandemie dafür zuständig war, Leute mit ihrem eigenen Auto nach Hause zu fahren, die was getrunken haben.
Mhm.
Und natürlich ab Covid-19 war er natürlich arbeitslos dann, weil alles dicht war. Und in dem Dorf, aus dem er kommt, das ist eben nicht so weit weg von Tokio, war es dann ein Trend zu sagen, okay, die ganzen jungen Leute, die jetzt arbeitslos sind im Dorf, die gehen nach Tokio und fangen an, für Tokio Uber Eats zu arbeiten.
Mhm. Ja.
Genau. Also das kennt man ja von uns auch hier.
Eben, naja, war hier ein Riesending zu der Zeit.
Genau. Genau, und das eben, weil es eben so ein Riesending war und die Leute dringend Mitarbeiter gesucht haben, hat man sich drauf eingelassen. Und das ist natürlich so eine Art Selbstständigkeit, die keine ist in dem Sinn. Also es wird einem so vorgegaukelt, du bist eben dein eigener Herr, aber was bedeutet es, dass du eben teilweise echt groteske Arbeitsbedingungen hast, und er zeigt eben dann diesen ganzen Hustle, wie er mit seinem Fahrrad, mit seinem halb kaputten nach Tokio fährt. Und das Lustige ist, dass der Regisseur und der auch Hauptdarsteller ist in der Doku, dass der halt eine ziemlich lustige Art hat. Also du merkst auch, er schauspielert schon bewusst, während er diesen Film macht, ein bisschen, damit es eben noch bizarrer und lustiger ist. Und der kriegt es halt total gut hin. Also es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo er dann sich endlich mal irgendwie eine Escort-Dame leisten kann, nachdem er so und so lang geackert hat. Und dann merkt er auf einmal irgendwie, es sind seine Nasenhaare zu sehen oder so. Und dann reißt er sich halt vor der Kamera, reißt er sich halt dann die Nasenhaare aus und Leute, solche Sachen. Also er fühlt sich auch selber halt so ein bisschen vor als so, sag ich mal, der Durchgepeitschte. Und das hat halt für echt ein paar Brüller gesorgt. Also der war richtig gut. Dann gab es irgendwie so Insider-Sachen, wie dass er gemeint hat, er hat jetzt hier die buddhistische Perlenkette nennt man das bei dieser Uber Eats App, wenn eben eine Bestellung sich auftürmt nach der nächsten, dass du dich auch gar nicht mehr retten kannst aus Bestellungen. Was ein gutes Zeichen ist, weil du dann ja Ende des Tages eben viel verdient hast und kriegst halt dann immer wieder so Einblendungen als so ein Fazit am Ende des Tages, was er jetzt verdient hat und wie schlimm eben die Situation ist. Er besucht dann irgendwie einen Freund von ihm, der selber Filmemacher ist, der dann mit ihm ein bisschen drüber reflektiert, dass er sagt, hey, deine Arbeitsbedingungen, die du hast, die ähneln eigentlich so einem Ken Loach-Film. Und dann sagt er, hey, hast du schon mal Sorry, We Missed You gesehen von Ken Loach? Und dann schauen sie sich eben beide einen Film an und hören sich ein Interview an mit Ken Loach. Und dann sagt er so, das ist genau meine Situation. Genau in so einem Fegefeuer befinde ich mich eigentlich gerade. Und es ist halt auch wieder so, Du kriegst halt diese ganze Groteskheit mit, dadurch, dass er diese Kamera auch ständig eben per GoPro filmt, wie er durch den heftigsten Regen fährt und für einen einzigen Bubble Tea irgendwie durch die halbe Stadt fährt, um den von A nach B zu fahren, und wie grotesk eigentlich teilweise diese Bedingungen sind. Und das zeigt in der Film ganz gut. Und er war auch vor Ort da und ist dann auch mit seinem Fahrrad und seiner Uber Eats Tasche auf die Bühne gefahren. Genau.
Sehr gut, ja.
Genau, und der Veranstalter hat eben, der den Film anmoderiert hat, meinte eben so, ja, er muss überall sein im Kino, er hat keine Zeit, sich auch zwischendrin auch nur einen Happen zu holen, und er muss alles anmoderieren. Deswegen ist es gut, dass er jetzt halt jemanden hier hat, der ihm sein Essen quasi vorbeibringt. Und dann kam halt als Überraschung der Regisseur so eingefahren und hat ihm so sein Essen vorbeigebracht. Und war ganz lustig. Ich konnte es mir leider nicht anhören, weil ich dann schon zum nächsten Film musste.
Ach.
Ist dann halt immer so, da muss man dann immer wissen, schaut man sich dann noch einen Film an oder bleibt man dann noch bis ganz zum Schluss, weil oft sind die Events dann immer ein bisschen hinten dran. Also der Einlass ist dann oft pünktlich, aber bis der Film dann wirklich anfängt, vergeht dann oft noch 20 Minuten oder so und dann kommst du halt schon, bist du schon in der Bredouille, aber wie gesagt, das gilt dann, glaube ich, auch eher, wenn du von der Presse da bist und versuchst, wirklich alles mitzunehmen.
Ja, genau. Hatte ich auch schon tausendmal.
Ja.
Gerade so bei diesen Talkrunden oder so, dass sie dann überzogen haben, was auch immer. Was ja nett ist, wenn du einfach mehr bekommst, weil sie doch mehr labern. Aber wenn du halt einen Terminplan hast, der dann sagt, ich würde eigentlich gern pünktlich gehen, dann ist es ein bisschen schade.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, es war auch so teilweise, es hieß ja auch, wenn du zu spät zu einem Film kommst, kommst du nicht mehr rein, leider. Also die wollten es dann schon prinzipiell so machen, dass du dann nicht mehr rein kannst. Als Pressemitglied war es dann doch so, dass du dann, zu Drive My Car hatte ich mich verschaut, in welchem Kino es läuft und musste dann noch eben, obwohl der Film schon angefangen hat, mit der U-Bahn rechtzeitig zum Eldorado-Kino sprinten, das ja hier bei der Konstampler Wache ist. Und das ist zwar nicht so weit weg vom Mosonturm, aber doch weit genug weg, dass du ungefähr eine Viertelstunde dann, wenn du dich wirklich beeilst, später da bist.
Yeah.
Und war es zum Glück der Fall, dass eben noch geklärt werden musste, ob Tokumiura jetzt kommen kann oder nicht. Und deswegen konnte ich da noch rechtzeitig rein.
Waren sie eh ein bisschen später
dran. Genau, waren sie eh ein bisschen später dran.
Ja. Ach ja, naja. Was ein Ding.
Genau, und das war auch der erste Film, bei dem ich dann eben Thomas gleich getroffen habe. Der war alleine im Kino hier vom Schöner Denken Podcast und wir haben danach dann eben noch gepodcastet und er meinte aber auch, weil er ist ja schon länger da gewesen, dass eben relativ wenig Podcaster oder allgemein irgendwie Filmblogger dieses Jahr da sind. Also man hat bekannte Gesichter vermisst.
Ich habe fast gar nichts mitbekommen auf Twitter.
Der gute Lukas war ja leider auch nicht da, konnte nicht.
Aber der hatte ja dann noch ein anderes Festival.
Genau, eben. Vielleicht war es auch aufgrund dessen, ich weiß es nicht.
Nee, aber ich glaube, das hatte nichts miteinander zu tun.
Ja, er meinte ja wegen der Arbeit und so.
Ja.
Genau, aber genau, dafür waren andere Podcaster dann da. Am Freitag war dann das Podcaster Power, das Frühstück. Diesmal auch wieder in einer anderen Location als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir ja in so einem Café. Und dieses Jahr hat man halt ein richtiges, Jugendzentrum, das aber nicht bei der Naxos-Halle war, wie die Jahre, von wo du es ja auch noch herkennst. In diesem Naxos-Studio, sondern es war eben ein separates Studio, da auch nicht so weit weg, am Meranplatz hinten. Und das war auch ganz nett. Dann, war auch der Knut da von einem Filmarchiv und war ganz nett. Und viele Gesichter, die ich auch selber gar nicht kannte, muss ich sagen. Mhm. Genau, und war ganz nett. Und der Ding war ja auch wieder mit dabei, der Johannes.
Genau. Ach, ja.
Und der hat mich ja dann mit angesprochen und meinte du bist das schon, ich hätte dich fast nicht erkannt, aber an den Haaren habe ich dich erkannt.
Genau. Sehr gut.
Ja, genau. Und genau. Und das war ganz nett, da mal wieder alte bekannte Gesichter zu sehen. Und man hat lang gesprochen und auch über den Podcast hinaus dann. Und ansonsten war es dann teilweise so, dass man sich ja teilweise ganze Tage lang dann oft nicht gesehen hat, weil man immer genau in den anderen Filmen war, in denen man nicht zusammen war.
Ich meine, ich kenne es noch so, dass dann immer zumindest ein oder zwei Leute waren, die man kannte, aber wenn es so wenig waren dieses Jahr, dann doof, ne?
Ja. Genau, ja. Dann hat er mir ja auch noch, Johannes hat mir dann auch noch Theo vorgestellt, den wir ja kannten vom vom Filmfest Hamburg.
Japan Filmfest Hamburg.
Genau.
Ja.
Und mit dem habe ich dann auch ein bisschen quatschen können, dass wir uns dann darauf vorbereiten, wie wir uns dann darauf vorbereiten sollen und so weiter für die Auswertung. Und ja, das war auch ganz nett. dann mal ein Gesicht dazu zu haben. Ich meine, schade, dass ich nicht vor Ort sein konnte, aber das hat ja dann Lukas dankenderweise übernommen.
Ja, hat er gleich gut gemacht.
Ja, ja, ja. Genau. Und du ja die Übersetzungen geliefert und das lief ja ganz gut.
Was habe ich gelitten.
Ja, ja, ich
und dann haben sie die Reihenfolge versaut.
Ja, ja, das, genau, genau.
Ja, großartig, ja. Köstlich motiviert, ja.
Ansonsten, was im Podcaster Powwow dann auch beanstandet wurde, wie immer, man redet ja viel lobend natürlich immer über die Nippon Connection, weil es ja einfach wirklich natürlich das schönste Filmfestival der Welt ist, muss man echt sagen.
Natürlich.
Also ja. Ich war zwar auf diesen ganz, ganz großen Sachen, Theo meinte, er war dieses Jahr auch in Cannes. War ich ja noch nie, aber was ich ja immer höre ist, das hat eben alles diesen Gala-Charakter und ja, wirklich ja, so diesen familiären und wirklich diesen Charakter von du bist da in der Community und erlebst das Filmfest mit Rahmen mit Rahmenprogramm, verstehst du? Und also mit diesen ganzen Ständen und diese einfach diese trotzdem irgendwie heimelige Atmosphäre und wo man sich einfach wohlfühlt und so, da kenne ich wirklich kein Festival, das die Nippon Connection übertreffen kann. Also auch hier in Regensburg haben wir jedes Jahr das Heimspiel, das jetzt mittlerweile Transit heißt und das hat auch schon eine ziemlich gemütliche Atmosphäre. Also das ist auch ein studentenorganisiertes Festival, aber selbst da hast du nicht diese Dichte an, also nicht dieses umfangreiche Programm und diese Verbundenheit jetzt auf dem Festival an sich wie auf der Nippon Connection, die ist da wirklich schon am stärksten spürbar.
Ja, ich war ja hier in Osaka auf dem, heißt es Osaka Asian Film Festival? Ja, Osaka Asian Film Festival. Und habe mir einen Film angeguckt, über den wir gleich noch separat aufnehmen werden. Und da hast du gar nicht gemerkt, dass du auf dem Festival bist.
Ja, ja.
Das ist also da war so minimale Dekoration und dann waren da halt ein paar Filme, die paar Leute, die an den Filmen beteiligt sind, aber das hast du ja hier sowieso immer.
Ja, ja. Genau. Ja. Du hast immer maximal irgendwie eine Anmoderation oder so. Es gibt auch hier ein Filmfestival, ein Horrorfilmfestival, Hardline nennt sich das. Das hat auch teilweise so den Festivalcharakter von einem Gerichtstermin, sag ich mal. Also oder ganz schlimm soll ja, ich war da nur ein einziges Mal in einem Film, soll ja hier immer, sollen die Fantasy-Filmfestwochen sein, die haben ja auch, das sind ja einfach nur Filme, die in einem riesigen Cineplex-Kino laufen und du hast halt dann ein Kinoprogramm, das danach ausgewählt ist, aber das ist genauso, als würdest du einfach regulär ins Kino gehen.
Genau, das hatte ich mal in Braunschweig, ich weiß nicht, ob das Fantasy-Film, irgendein Filmfestival in Braunschweig und da hattest du halt in dem großen Cineplex, hattest du irgendwie ein bisschen so mit Sektempfang und so. Mhm. Und in dem kleinen Kino, wo noch was lief, war halt gar nichts.
Ja, ja.
Da war halt einfach anderes Programm.
Na, ja, verstehe.
Schon, das ist schon traurig. Na, so hatte ich mir irgendwie zwei Filme angesehen. Was hatte ich denn da geguckt? Ich hatte gesehen den einen... ich komme nicht drauf. Skandalregisseur. Irreversibel hat er gemacht. Irreversibel.
Gaspar Noé.
Gaspar Noé, den Climax hieß er.
Ah ja. Mhm. Ja, ja.
Hatte ich da gesehen und deutscher Film. Deutscher Endzeitfilm.
Deutscher Endzeitfilm. Wie hieß
er? Ja, der war super.
Deutscher Endzeitfilm.
Von dem Typen, der Supermarkt gemacht hat. Ja, schon aus den 70ern.
Roland Klick.
Roland Klick, genau. Ja. Roland Klick hat einen wundervollen Film gemacht, der da hieß Deadlock.
Ah, ja, ja, ja. Ja gut, aber das ist ja ein
Western. Der war super. Ja, ist halt schon so ein Endzeit-Western.
Ja, so ein Spät-Western halt, ja. Genau.
Ja, aber der ist großartig.
Ja, ja, der ist super.
Hatte ich einen Riesenspaß.
Mit tollen Soundtrack von Can.
Genau, genau. Ja. Aber von Festival hast du da halt nichts gemerkt.
Mhm, ja, ja.
Da war halt im Kino so ein bisschen Deko fertig.
Ja, ja. Ja, genau. Also genau, und deswegen hat man ja eigentlich nur lobende Worte immer über die Nippon Connection, aber was man dann halt auch bei so einem Podcast Powwow macht, ist dann trotzdem mal zu erwähnen, was vielleicht besser laufen könnte. Und ein Punkt war natürlich, dass jeder gejammert hat, der Malte war es, der hatte, also, und ich habe mich ihm angeschlossen. Da fand es natürlich auch schade, dass dieses Jahr wieder keine Kirin Frozen Biermaschine da war.
Ach Gott, ich finde das ja das bizarrste Bier aller Zeiten.
Ja, ich weiß schon, du meintest, du hattest es mal erwähnt. Ja. Ich finde es aus dem Gimmick heraus trotzdem irgendwie immer toll.
Also, ja, klar, ich trinke es ja auch gerne, aber ich weiß bis heute nicht, wie man es trinken soll.
Naja, du hast ja wie bei so einem Milkshake hast du ja so einen großen Strohhalm, mit dem du dann durch diesen gefrorenen Milchschaum ja durchstichst und trinkst dann das kalte Bier unten raus und am Schluss trinkst du halt dann noch den, kippst du dir halt dann so den gefrorenen Milchschaum ins Gesicht.
Ich glaube, ich hatte damals keinen Strohhalm.
Das ist dann ziemlich schade, ja. Das ist ja so, als würdest du einen Milchshake trinken ohne Strohhalm, ja.
Richtig, also ein bisschen schwierig, aber merkwürdig.
Ja,
aber
klar.
Natürlich geil. Kirin schmeckt halt auch, muss man schon
genau,
sagen.
Genau.
Ja.
Ja, das gab's halt leider dieses Jahr wieder nicht, vermutlich wie aus den gleichen Gründen wie die Jahre davor, also die letztes Jahr schon, nämlich, dass es da in Deutschland nur zwei Maschinen gibt insgesamt und die sind beide kaputt. Mhm. Und das dauert wohl ewig, die zu warten und zu reparieren und naja.
Da kann man lange warten.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, schade.
Dann gab es noch ein Live-Konzert, auf dem ich war, von einer japanischen Punk-Rock-Band. Das ist so eine alteingesessene Girls-Only-Trio-Punk-Rock-Band. Tsushima Mire heißen die. Und die waren richtig geil. Also die machen so Art-Punk, nennt sich das. Also so ein bisschen viel stärker, also stark melodisch, sehr verkünstelt. Und es gab dieses Jahr von Audio-Technica gab es so Vinyl Listening Stations, wo du eben Mothra und Shin Ultraman Soundtrack auf Schallplatte anhören konntest mit hochwertigem Audio-Techniker Equipment. Und da hatte dann die Band an diesen Listening Stations ihre Platte quasi hingestellt von diesem Live in Germany Album. Und zwar war das von einer Tour von vor 2 Jahren oder so, da wo sie in einer Location gespielt haben, die nennt sich Das Rind. Und da lag eben die Platte außen mit dem Sticker, wann die heute eben spielen. Ja. Und ich dachte mir, oh, okay, nach dem Konzert dachte ich mir, die klingen so geil, ich glaube, die Platte hole ich mir. Hab dann mal nachgefragt, die waren nicht zu kaufen. Also alle Platten, die da auslagen, konntest du eben nur anhören, aber die waren nicht zu erwerben irgendwie. Die hat das Festival geschenkt bekommen. Und das, hab mich dann auf eine Recherche begeben bei der Festivalleitung und bei Audio-Techniker selbst, da ich die per E-Mail angeschrieben habe, wo diese Platte herkommt, weil nämlich offiziell existiert diese Schallplatte gar nicht. Okay. Und da meinten die eben, wir haben die da nicht hingestellt. Das muss wohl die Band mitgebracht haben. Vielleicht ist es eine Platte, die yet to come ist, die schon haben als Pressung. Oder das ist einfach so ein Einmal-Ding, die nur eine Handvoll mal gepresst worden ist und nicht zum Verkauf steht. Auf jeden Fall existiert diese Platte offiziell nicht. Nur falls sich das auch noch jemand gefragt hat, der vielleicht auf dem Festival war. Vielleicht war ich der Einzige.
Muss man die Band kontaktieren.
Genau, das hatte ich auch gemacht, habe bisher noch keine Antwort erhalten.
Genau. Oh mein Gott.
Nee, aber wird man sehen, zumindest auf Kassette und auf CD gibt's das Album.
Na.
Genau. War ein Riesending. Also die haben auch ganz schön die Bude gerockt. Allerdings waren die Temperaturen wieder extrem knackig. Also da hat es gefühlt 60 Grad in der Konzerthalle gehabt im Studio oben. Aber war großer Spaß. Und genau. Also ist ja schon seit Jahren so, dass es immer wieder Live-Acts gibt auf der Nippon Connection, was ich verpasst habe. Und was ich ein bisschen schade fand, war, es gab dieses Jahr gab's diesen japanischen Jodler, der auf der Nippon Connection war.
Ja. Takeo Ishii.
Genau, und der war dieses Jahr auf der Nippon Connection. Aber ich glaube, der war auch an einem Tag da, wo ich, also der war schon zuvor, glaube ich, da. Weil
der
ich
war
hab
am
mich
Samstag all- da.
Am Samstag war er da?
Samstag,
ja. Oh, dann habe ich ihn verpasst, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht schade drum. Es wäre ein nettes Gimmick gewesen, den mal zu sehen.
Ja.
Aber ich hab's nicht so mit Volksmusik. Deswegen. Genau.
Ja.
Und Genau. Und ansonsten, ja, kann ich ja noch so ein paar Filmempfehlungen jetzt geben, aber das, denke ich, war es größtenteils mit der Review des Festivals, ja, würde ich sagen.
Geh mal mit den Filmen durch, die du gesehen hast.
Genau, also, warte, lass mich mal schnell meinen Timetable gucken. Also ich habe gesehen, also Donnerstag Drive My Car, dann danach am gleichen Tag Sayonara Girls, der, wie ich fand, du meintest ja, es war so ein kleiner Liebling, ne? Der da erwähnt worden ist, also lobend erwähnt worden ist. Theo und ich waren da zusammen auch drin und mein, also der, fand ich, war halt so ein richtiges Klischee von so einem Highschool-Drama. Also der sah richtig gut aus, aber der hat eben alle diese Checkboxen abgeklappert, wie du so ein Highschool-Drama um Mädels, die jetzt eben ihre, ja, ihre Schulzeit hinter sich lassen und jetzt eben die Highschool-Zeit quasi vorbei ist und jetzt geht's eben aufs College und die unbeschwerte Zeit ist quasi vorbei. Also alles, was in so einem, was so ein Klischee erfüllt, was so ein Film überhaupt nur machen kann, hat der eben bedient und das war halt leider ein bisschen, naja, war bisschen ein bisschen viel. Schwach, genau.
Ja.
Und genau, danach habe ich gesehen Journey. Der lief eben um 22 Uhr. Das war ein Experimentalfilm, ein Debütfilm. Deswegen war der auch in diesem Segment Nippon Visions drin, über jemanden, der ja als so eine Putzkraft in Area 51 arbeitet, also ein Japaner, und dann durch so ein Programm sich in so eine Art Stream of Consciousness hochladen lässt, wo eben alle Seelen so miteinander verschmolzen werden, also so diese Grundidee von Evangelion im Grunde, und der hat es eben auch so eine Tarkovsky-artige Bild, also visionsartige, traumartige Logik verfilmt, und der war tatsächlich, da es ja mein erster Tag war, an dem ich da war und ich an dem Tag, also am Donnerstag seit 3 Uhr in der Früh wach war, war das ein ziemlicher Kraftakt, diesen Film durchzuhalten, obwohl der nur eine knappe Stunde geht.
Ja, aber bei so Kunstfilm kann das schon sein.
Genau, und wir meinten eben danach schon so, also das wäre wirklich ein Film gewesen, dann hätte man vielleicht irgendwie am frühen Nachmittag zeigen sollen, damit der auch wirklich, damit da auch die dementsprechende Konzentration da ist, aber so als wirklich so fast schon so eine traumartige Erfahrung war der schon echt gut. Also
okay.
Das ist, glaube ich, ein Film, der steckt richtig viel drin, wenn man die nötige Aufmerksamkeit hat und sich da voll drauf einlassen kann halt, ne? Ja, genau. Und dann Freitag habe ich gesehen To the Supreme. Das war der erste Film und ja, der war richtig super. Also das war auch so ein Liebling von mir. Und zwar ist das so eine Art Screwball-Komödie, wo es darum geht, dass 4 unterschiedliche Pärchen gezeigt werden. Und wir kriegen quasi am Anfang des Films mit, die sind alle in einer Beziehung, die quasi gerade, also die anfangs noch super schön ist, also dieser klassische Aufbau und dann Downfall. Und du siehst, wie die alle miteinander harmonieren. Und dann gibt's diesen Moment, wo sich die Männer so dermaßen scheiße verhalten, dass quasi sie dann Schluss macht, also in allen 4 Fällen, und diese Männer dann davongejagt werden aus der Beziehung und dann in der jeweils anderen, also bei dem Partner der jeweils anderen Segmente landen. Also das ist quasi einmal so eine Drehung, 360, also einmal so eine Drehung im Uhrzeigersinn, quasi eine Stufe weiter. Also es ist der Partner, der davor die eine Person verlässt, um die es geht, landet bei der anderen. Und so sind diese Segmente eben miteinander verlinkt. Und wir kriegen dann den gleichen Prozess wieder mit, also wie die anfangen, so eine total harmonische Beziehung aufzubauen und dann die jeweils und die Männer aus der anderen Beziehung dann wieder anfangen, diese Beziehung abzufacken. Also, dass jedes Mal das Verhalten von diesen, sage ich jetzt mal, toxischen Männern ist, die verursachen, dass die Beziehung zu Bruch geht. Und was dann am Schluss gemacht wird, was echt lustig ist, ist, dass du dann siehst, wie die dann wieder, also die werden dann, gibt dann so Zwischenschnitte, wo man dann sieht, in der einen Beziehung fällt der Satz und dann wird sofort auf das andere Pärchen geschnitten und da fällt dann ein ähnlicher Satz und wie einfach diese parallelen Verhaltensmuster so nebeneinander gestellt werden und so, das war total witzig, also so wieder so bittersweet, wo halt viele sagen so, ja, okay, so ist es eben und was dann echt so ein Brüller war, ist, als dann eben am Schluss diese Männer dann, also die Männer dann auch wieder quasi davon gejagt werden und du dann in so einem Splitscreen mit vier Türen siehst, wie alle vier Männer durch so diese Tür quasi nach außen gehen und das war so witzig gezeigt und dann siehst du halt quasi so eine Art Fake Credits, wie dann der Film zu Ende ist und dann sagen quasi die Frauen so, ja Moment, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, wir können doch jetzt nicht schon wieder die Männer davon gejagt haben, das kann doch jetzt nicht es kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt das Ende vom Lied ist. Und dann kriegst du mit, wie die Frauen sich treffen, also in so einer Art virtuellen Raum treffen, dass das alles nur wie so ein Studio ist und die dann versuchen, sich einzureden, dass es ja nur an ihnen liegt, weil sie ja quasi schon in der vorherigen Beziehung gescheitert sind und dass sich so ein Muster abspielt, dass die quasi einfach nur zu anspruchsvoll sind oder irgendwas an ihnen nicht passt, dass eben Männer damit nicht klarkommen und so weiter. Und du merkst, wie die sich dann gegenseitig untereinander wieder einreden, dass die wieder zurück müssen in diese toxische Beziehung. Und dann wird der Film quasi so comedy-mäßig so zurückgespult. Also du siehst, wie die dann wirklich wie so ein Staubsauger dann wieder in diese alten Wohnungen reingesogen werden und die Tür geht zu und dann bauen sich die Möbel wieder zusammen, die davor kaputt gegangen sind und dann sind sie quasi wieder in diesem schlechten Umfeld einfach, weil sie sich selber quasi eingeredet haben, sie müssen da wieder zurück, weil der Fehler ja doch irgendwie an ihnen liegen muss und so. Und deswegen ist der Film so super aufgebaut, weil er eben diese zwei Durchgänge macht. Er zeigt eben einmal die Beziehung und dann die nächste Beziehung und dadurch kommen die Frauen eben auf den Schluss, weil es eben nicht geklappt hat, beim ersten Mal und beim zweiten Mal muss es ja wohl an ihnen liegen. Und du siehst aber als Zuschauer die ganze Zeit, dass wirklich nur diese Typen absolut furchtbar sind. Und es war ein echt guter Film, also so eine total gut beobachtete Screwball-Comedy, der natürlich das sehr vereinfacht und sehr, sehr klischeeartig irgendwie präsentiert. Da geht's halt wirklich dann um so Abziehbilder von furchtbaren Männern. Also du hast natürlich wieder deinen absolut furchtbaren Salaryman da, der einfach nur wie so eine Maschine funktioniert. Also da meinte ich dann auch danach beim Podcast so, ich möchte mein Plädoyer bitte für Salaryman aussprechen, die in den letzten Jahren im japanischen Kino echt nicht gut wegkommen. Also immer wenn du schon einen Typ siehst, der einen Anzug anhat, dann weißt du schon, der ist einfach nur das absolute Abziehbild von so einem furchtbaren, ich mache alles nach dem Regelkatalog, nach dem festgeschriebenen. Und da denke ich mir immer so, ja, wahrscheinlich ist in der Realität, die Realität ist wahrscheinlich ein bisschen facettenreicher, aber...
Ich kann das nicht bestätigen.
Ja, ich meine, natürlich existiert das, ne? Aber ich finde es immer schwierig. Ich mag halt dann auch mal einen Film, sind japanische Filme dann oft leider nicht so gut darin, mal in so Graubereichen zu arbeiten. Das ist dann schon immer sehr mit dem Holzhammer, ne?
Ja, ich meine, für den Salaryman in Graubereichen müsstest du halt vielleicht auch einen Film über Salaryman machen.
Genau.
Da gab's ja diese Doku, die ist eigentlich ganz schön beleuchtet. Die hieß, glaube ich, auch Salaryman.
Okay.
Die lief letztes Jahr auf einer Nippon Connection, aber war im Online-Angebot und die war ganz toll. war halt eine ausländische Regisseurin, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam. Jedenfalls ist die so aus einer Schnapsidee nach Tokio gezogen. Und hat dann da überall diese besoffenen Salarymen rumliegen sehen. Und dann hat sie angefangen, erstens so Kreidelinien um die rumzumalen, wie so um Tote. Und hat dann so Polaroid-Fotos von denen gemacht und dann denen auch die Polaroid-Fotos gegeben. Und so Kram. Und hat sich dann gedacht, das ist so komisch, ich muss da mal nachforschen. Und hat eine Doku drüber gedreht. Und die war ganz toll. Aber, ja klar, normalerweise wird der Salaryman eher missbraucht, um als halt stereotypes Arschloch zu dienen.
Ja.
Ja, aber in dem Film übrigens auch ganz reizend, zwei Darstellerinnen. Wir haben Atsuko Maeda, die wir zum Beispiel kennen aus To the Ends of the Earth, und Marika Ito aus It's a Summer Film und auch dem I Am What I Am, was auch auf einer Nippon Connection lief dieses Jahr.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, genau.
Ob du den gesehen hast, der war auch toll.
Den habe ich gesehen, ja. Genau, das heißt, da kannst du ja auch dann mal, da kannst du auch was dazu sagen, oder? Kennst du den noch?
Ja, da hat ja schon einen Podcast so aufgenommen.
Ach so, okay.
Ja, der war schön.
Ja.
Ja, was hast du noch gesehen? Oder wollen wir gleich mal mit dem weitermachen?
Ja, machen wir doch gleich weiter.
Ja, genau. So der schöne Film über eine Frau, die asexuell ist und einfach nur ihre Ruhe will.
Mhm,
ich finde das genau. Ein super Konzept.
Ja, das war ein toller Film, der auch wirklich noch gar, also nicht so schnell sein Konzept preisgibt. Du fragst dich die ganze Zeit schon, während du den schaust, was ist jetzt hier Phase? Du denkst ja immer natürlich, es geht dann in so eine Art, ja, die Liebe fällt dann eben irgendwo anders hin. Vielleicht ist da irgendwie eine versteckte Neigung, irgendwie so irgendwas Lesbisches drin oder sowas. Mhm. Und merkst dann eben peu à peu, in welche Richtung es überhaupt geht. Und das war wirklich, also war echt eine Überraschung. War auch einer meiner Kandidaten, meiner Lieblingsfilme und auch einer der Filme, die ich unbedingt schauen wollte auf dem Festival, als ich das Programm eben das erste Mal gesehen habe.
Mm. Nee, der ist ganz toll.
War auch sofort ausverkauft.
Natürlich.
Genau.
Aber ich meine, sie ist halt auch generell super und in dem Film spielt sie auch ganz wunderbar. Einfach so dieses Genervt, lasst mich doch einfach alle in Ruhe.
Ja.
Ich will doch einfach nur ganz in Ruhe mein Leben leben. Man trifft so einen Typen, mit dem sie sich so freundschaftlich gut versteht, der sich dann natürlich in sie verlieben muss. Da hat sie schon wieder Schnauze voll. Und ganz, ganz gutes Ding. Gut, was hast du noch gesehen?
War richtig gut. Dann habe ich gesehen Spring in Between. Und der war auch richtig gut. Und der das ist ein Film, der echt richtig viel zu Diskussionspotenzial eingeladen hat, weil um was es da geht ist, also es ist ein Film von einer Regisseurin, die auch vor Ort war, die auch den Film aus einem autobiografischen Punkt heraus gemacht hat, nämlich da geht's darum, dass es um eine Journalistin geht, die soll einen Artikel schreiben über einen Künstler, der nur die Blabe V verwendet. verwendet, um seine Bilder zu machen. Und du kriegst eben relativ schnell mit am Anfang, der Typ ist irgendwie seltsam, weil er total überdreht ist und einfach auf alles scheißt und komplett rücksichtslos ist und total in seinem Künstlermodus-Element ist und einfach anfängt, irgendwelche fremden Hauswände zu bemalen mit seiner Kunst, ohne dass er irgendwie nachfragt und so. Und kriegst eben mit, der ist eben ein Asperger-Autist. Mhm. Und der Punkt ist, dass diese Journalistin, um die es da geht, die ist auch irgendwie komisch. Die ist auch irgendwie nicht so der Norm entsprechend und verhält sich seltsam, hat ein ganz besonderes emotionales, eine Art zu fühlen oder ein gewisses Unverständnis gegenüber Menschen. Und der Punkt ist, der Film heißt ja übersetzt Spring in Between und sie heißt Haru.
Hm. Ah.
Und deswegen leitet sich das davon ab, dass sie in so einem Zwischenstand von diesem Autismus, Nicht-Autismus gefangen ist. Also das ist so die Conclusion, dass sie eben funktionieren muss als Mitglied der Gesellschaft, weil sie eben diesem Zwischenstatus gefangen ist, der es ihr unmöglich macht, diesen Sonderstatus zu bekommen, wie unser super Asperger-Autist, der dann auf einmal anfängt, inklusive seiner Behinderung quasi das in eine Kunst umzuwandeln und da quasi tausend Augen zugedrückt werden, während sie eben in so einem seltsamen Zwischenzustand ist, der halt sich wie so eine Zwischenhölle anfühlt, weil sie halt sagt, sie kann nicht wirklich mit normalen Menschen connecten und fühlt sich dann auch eben zu diesem Künstler hingezogen, der ihr dann aber auch wieder zu seltsam ist, weil die fangen halt dann an, irgendwie so ein kleines Techtelmechtel und dann fängt der halt auf einmal an, irgendwie einen Film anzuschauen oder so und die hocken dann da und dann sagt er, gefällt mir nicht, schalte ich aus. Und er schaltet halt dann mitten unter dem Film, schaltet er halt einfach komplett rücksichtslos einfach den Fernseher aus oder solche Sachen. Und du merkst halt, du kriegst dann zum Beispiel mit, da gab es dann eine Fotografin, die hat versucht, dann auch einen Artikel zu schreiben über ihn, die sich dann versucht, ihn anzubiedern, also indem sie dann sich genauso verhält wie er. Und sie dann halt merkt, dass der eigentlich, sobald jemand auch nur irgendwie vorgibt, so zu sein wie er, sich sofort manipulieren lässt und quasi da auch auf diesen Modus eingeht. Also, dass er gar nicht diese Verbindung zu Menschen hat, dass er sich denkt, okay, hier mein neues, in Anführungsstrichen, Love Interest könnte jetzt vielleicht irgendwie eifersüchtig werden, wenn ich jetzt mit der anderen Journalistin da gerade voll mich im Dreck wälze, weil mir gerade danach ist und so. Also wirklich diese Narrenfreiheit, die auch mit diesem, mit dieser Behinderung mit sich einhergeht und die Schwierigkeit, mit sowas umgehen zu können, das zeigt halt der Film richtig gut.
Okay.
Also der war richtig gut und hat aber auch diesen, und wirkt halt erst so, als wenn es die kitschigste romantische Komödie wird, die du dir überhaupt vorstellen kannst, weil der auch am Anfang in so einen pudrigen Look gehüllt ist, bis er halt dann anfängt quasi zu zeigen, wie kritisch das eigentlich alles ist.
Ja, klingt gut. Muss ich mal schauen, ob ich den hier nicht noch irgendwo kriege.
Ja, der war cool. Auch, also dieses Jahr war die Filmauswahl wirklich durchgehend gut eigentlich.
Also was ich vom Programm gesehen habe, das war ja auch schon eine ganze Menge, das war alles prima, also
ja.
Ich habe da nur gutes Zeug von gesehen.
Mhm.
Was hast du noch?
Ich habe noch gesehen Toka, ein Film, über der total minimalistisch gedreht ist, so auch ein bisschen in so einem Handkamera Kiyoshi Kurosawa Tristesse auf dem Land Stil gedreht ist. Der spielt ziemlich nah an so einer kleinen Ortschaft zu Russland, oben in in Hokkaido. Und da geht's um jemanden, der sich umbringen möchte. Also der möchte halt Selbstmord begehen und möchte jemanden dafür engagieren, der das eben macht. Und was du dabei siehst, ist eben, dass der eben versucht, dann jemandem Geld anzubieten. Und die Person aber dann hadert damit und das Ganze dann in so eine, der dann teilweise so einen ganz trockenen Humor hat, weil er eben zeigt, wie stark das eben nach hinten losgehen kann und schief gehen kann. Also, weil die versuchen dann eben mit den absurdesten Mitteln diesen Selbstmord herbeizuführen. Also, dass er das eben schmerzlos irgendwie über die Bühne bringt und bietet halt denjenigen Leuten, die da involviert sind, dann Geld an, weil eine, die sich dafür bereit erklärt, das eben zu machen, die hat zum Beispiel einen Haufen Spielschulden. Und er sagt dann, hey, du kannst hier mein Geld haben, du musst dich nicht umbringen, weil die nämlich auch selbstmordgefährdet ist, sondern du kannst mein Geld haben, aber dafür bringst du halt mich um. Und es ist halt ein sehr, sehr, sehr schwarzhumoriger Film, also der auch sehr, sehr langsam und sehr, sehr träge erzählt ist, aber der auch richtig gut ist, auf so ganz körnigem Filmmaterial gedreht, also um auch noch diese Tristesse ein bisschen zu untermalen. Also der spielt wirklich an einem Ort, wo du sagst, also der würde mich keine 10 Pferde hinbringen. Genau, also so richtig, also so schmucklos und trist hat man Japan echt noch nie gesehen, wie in diesem Film.
Sehr gut, das klingt doch schön, ja.
Genau, was habe ich noch gesehen? Lass mich mal nachschauen. Dann habe ich noch gesehen Double Life, das war dann am Sonntag, am letzten Tag.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ein so ein Hamaguchi-artiger Film, weil der sich in so Tanzworkshops aufhält die ganze Zeit. Also kennen wir ja, ne?
Ja.
Und auch diese ganzen Anweisungen, diese ewig langen Einstellungen, wo Leute miteinander sprechen und es geht halt darum, dass eine in so einem Tanz, in zum Ausdruckstanzverein ist und möchte eben für die Darstellung von so einem Paartanz möchte sie ihren Partner mitnehmen, aber der hat auf sowas überhaupt keine Lust. Also leiht sie sich quasi so einen über so einen Family Romance LLC-mäßigen Dienst leiht sie sich quasi jemanden aus, der dann ihren Ehemann spielen soll.
Ah, ja.
Genau, okay. Und der fängt dann eben an, sich, ja, sich näher auf sie einzulassen und da wird dann eben so eine Art Romanze bahnt sich da an und sie führt halt in dem Sinn dann so eine Art Doppelleben. Ja, und ja, der war ziemlich nett und hat halt viel auch wieder, wo es damit zu tun, dass es halt, wo es um mangelnde Kommunikation innerhalb von Partnern geht und wie kannst du halt noch Kommunikation, also kannst du eine Kommunikation ausführen, ohne jetzt einfach nur plump miteinander zu sprechen, sondern eben auf so eine performative Art sich jemanden annähern und jemanden spüren einfach und sich näher mit jemandem verbunden fühlen und ja. Genau, ist eine chinesisch-japanische Koproduktion.
Ja, die Regisseurin ist Chinesin.
Genau, genau.
Also, ja, klingt doch ganz gut.
Der war richtig gut. Und hat eben auch mehr so ein bisschen die, ja, es hat, er hat total die Hamaguchi-Ausstrahlung. Hatte der und ja, und dann habe ich ja schon drüber gesprochen. Mountain Woman war dann der letzte Film, den ich gesehen habe. Genau. Cool. Und das war's.
Jo. Jo, klingt doch aber nach einem guten Programm.
Ja, ja. War jetzt nicht überwiegend vollgestopft. Ich war halt eben 4 Tage da. Und ja, so im Schnitt habe ich am Tag 3 Filme geschaut, kann man sagen.
Ja.
Genau.
Finde ich aber interessant, dass du eigentlich nur Sachen gesehen hast, die ich nicht gesehen habe. Finde ich gut.
Ja, ja.
Ich meine, die Mountain Woman, die läuft jetzt bei mir gerade im Kino, da muss ich noch hin.
Mhm. Auch mit Toko Miura in einer Nebenrolle, wo sie mal eine ganz kratzbürstige Figur spielt. Und das Lustige ist, ich meinte ja schon im Podcast danach, eigentlich hat sie von ihrem typischen Resting-Face, das sie so die ganze Zeit hat, so diesen bisschen so gelangweilten, trotzigen Blick, den sie ja oft in Filmen hat, ist ja eigentlich total prädestiniert für so eine Rolle, aber spielt die irgendwie nie. Die spielt eigentlich immer total die sympathischen Figuren. Und in dem Film spielt sie mal wirklich hat sie eine ganz böse Rolle, ja.
Hervorragend.
Genau.
Gut, aber wenn du durch bist, möchte ich kurz erwähnen, dieses Live-Album, das in das Rind aufgenommen wurde, das kannst du einfach auf Vinyl bestellen, auf Bandcamp.
Wo auf Vinyl?
Ja, die Schallplatte kannst du auf Bandcamp bestellen. Ich habe dir den Link geschickt.
Genau, ich hab's gesehen, aber ich dachte mir, ja, die kenne ich ja.
Wenn du runter scrollst, steht da bei Record Vinyl bei mir 3.500 Yen.
Dann ist das aber noch nicht so lange her. Tja. Ja, jetzt gibt's es, die gab's die ganze Zeit nicht. Dann war das ein Vorab-Exemplar. Ha!
Siehste?
Ja, krass. Na, dann wird
haben wir das Mysterium gekauft. Schon gelöst.
Dann wird die ja wohl gleich gekauft.
So einfach ist das.
Ja, krass. Ne? Nee, dann war das, vielleicht hat tatsächlich meine Nachricht auch ausgelöst, dass sie sich gedacht haben, okay, jetzt müssen wir sie raushauen, weil Leute fragen schon danach, wenn sie sie schon auf der Nippon Connection ausgestellt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn sie die ja schon ausgestellt haben, wird sie vielleicht gerade fertig gewesen sein, hatten sie nur noch im Online-Shop.
Genau.
Aber nö, kannst du das nochmal bestellen.
Ja, super. Da hatte ich ja vor Tagen erst drauf geschaut, da war es noch nicht online.
Tja, gut, dass wir geredet haben.
Dann haben wir das jetzt hier live im Podcast gelöst. Danke dir.
Ja, also geht einfach auf die Bandcamp-Seite der Band und dann könnt ihr die Schallplatte kaufen. Oder digital oder Kassette oder CD oder was auch
immer. Genau. Ist ein gutes Zeug, ist auch kein diffuses Punk-Geschrammel oder so. Es ist wirklich sehr melodisch, sehr artsy, auch vom Stil her. Sehr experimentell.
Ja. Und wenn ihr schon auf Bandcamp seid, schlagt auch bei Get Your Genki zu.
Stimmt,
da gibt's ja auch schon wieder eine neue. Da ist jetzt die 11 raus, die ist sehr gut. Natürlich ist die sehr gut, ist immer sehr gut.
Mm-hmm.
Aber gut, wer noch was von mir zur Nippon Connection hat, ich hatte ja vorher schon kurz einmal mich durchs Programm geklickt und das meiste, was ich davon gesehen hatte, habe ich auch separat in Podcast-Folgen schon verarbeitet. Da muss man nur mal ein bisschen rumgucken. Da gibt's bei uns schon ganz viel zu hören. Und ein bisschen was kommt auch noch. Über die Mount Nomen kann man ja dann vielleicht auch nochmal separat reden, wenn ich den gesehen habe.
Mhm.
Oder so, mal schauen. Gut, aber dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier erstmal und wir beide reden gleich nochmal über andere Dinge. Aber das wird an anderer Stelle zu hören sein.
So ist es.
Ne? Denn erstmal hier. Tschüss.